Einheit und Nüchternheit unter den Christen, was einfach so das christliche Zeugnis betrifft. Aber kommen wir zu dem, was Gott mir für heute Morgen aufs Herz gelegt hat. Eigentlich bin ich ja gerade in der Serie Menschenvergebung ist nicht Gottesvergebung. Und wer das noch nicht gehört hat, den kann ich ermutigen, das online auf der Webseite bei uns zu hören, unter Predigten auf der JCC-Seite. Das ist eine fantastische, wichtige Botschaft über die Vergebung Gottes, die Vergebung von Menschen, dass es eben ein Unterschied ist, ob ein Mensch mir vergibt oder ob ich als Mensch jemand anderem vergebe oder ob Gott vergibt. Das ist total wichtig, die Botschaft, und hört sie euch an, wenn ihr noch nicht habt. Und ich werde aber nicht heute weiter predigen in dieser Serie, das folgt später. Für heute hatte ich ein Thema, was eigentlich indirekt auch damit zu tun hat, aber nochmal separat für sich. Es geht um das Blut Jesu Christi, dass Christus sein Blut vergossen hat, wozu er das getan hat, warum, wie wichtig es ist für uns Christen zu verstehen, wenn wir Abendmahl feiern beispielsweise, was ist da eigentlich passiert? Wenn wir uns Gedanken darüber machen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und wir bringen all unsere Anliegen zum Kreuz, dann müssen wir schon auch immer wieder mal bewusst machen, was da passiert ist. Und ich habe ein Buch mehrmals gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Alles für einen heißt es, von der Basilea Schlink, von den, wie heißen die, Marienschwestern Darmstadt, genau. Das ist ein Buch, was ich total empfehlen kann. In diesem Buch sagt die Basilea Schlink unter anderem, dass es wichtig ist für uns Christen, auch immer wieder daran zu denken, über die Passion Christi, was Jesus am Kreuz getan hat, auf dem Weg zum Kreuz sein Blut vergossen hat. Dass wir, wenn wir uns mit dem Blut Christi und mit dem Opfertod Christus beschäftigen, dann verbindet das immer wieder unser Herz neu mit dem Herrn. Es zeigt uns immer wieder neu, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und unsere Liebe zum Herrn, ja, mein größtes Ziel, das habe ich so im Laufe der Zeit erkannt, ist nicht nur als Evangelist Menschen zu Jesus zu führen. Mein größtes Ziel ist, Christen dazu zu bringen, den Herrn noch mehr zu lieben, noch tiefer mit ihm verbunden zu sein. Und ein Schlüssel, um den Herrn noch mehr zu lieben, ja, ist zu verstehen, was er da getan hat. Immer wieder sich bewusst zu machen, dass Jesus für uns sein Blut vergossen hat. Es ist ein Weg, sich mit dem Herrn mehr zu verbinden, so dass er uns mehr liebt. Und also er liebt uns ja schon vollkommen und unendlich, aber wir haben mehr von seiner Liebe in unserem Leben, wenn wir ihn mehr lieben. Wir erleben den Herrn mehr, weil wenn wir ihn mehr lieben, dann werden wir auch mehr in seinem Willen sein. Wir werden mehr ihm folgen, wir werden mehr seinem Beispiel folgen, als Jesu Beispiel folgen. Und dadurch wird auch Gottes Wirken und Segen und alles mehr sichtbar in unserem Leben. Und davon profitieren letzten Endes nicht nur wir, sondern alle auch um uns herum. Das ist total wichtig. So, wenn wir im Alten Testament nachschauen, dann ist immer so viel Symbolik drin. Und da ist immer so viel Opfertiere, die geopfert wurden, Blut von Tieren, was vergossen wurde, Rituale und Gesetze und Gebote. Die Priester mussten dies, das Volk musste jenes, die Vorgaben waren diese und jene. Und es war eine Anreihung von fast unzähligen Gesetzen, eine Anreihung von unzähligen Vorgaben. Und manchmal wirkt das so ein bisschen verwirrend. Man liest die Bibel, gerade im Alten Testament, und fragt sich, meine Güte, was soll das alles? Wozu das alles? Das ist total anstrengend. Und dann ist man auch total glücklich, dass es im Neuen Testament unter dem anderen Bund diese Dinge nicht mehr gibt. Preis dem Herrn, wir können einen lockeren Gottesdienst feiern. Es ist trotzdem geistlich tiefgehend in der Anbetung. Das Wort Gottes spricht uns an und verändert unser Leben, ja, wenn wir es zulassen und wenn wir es annehmen. Und hinterher gehen wir Kaffee trinken, was genauso eine heilige und wichtige Gemeinschaft ist. Es ist total easy, es werden jetzt keine Stiere reingeführt und keine Ziegen und keine Schafe, keine Tauben und keine scharfen Messer und Behälter, wo das Blut reinfließen muss, und kein Brandopferaltar hier draußen, bestenfalls im Sommer ein Grill oder sowas, ja, aber aus ganz anderen Zwecken. Ja. Das ist total gut zu sehen, wie locker das geworden ist. Aber warum diese Symbolik, warum dieses Versteckte? Habt ihr eine Erklärung, wenn ihr meine Predigten kennt, habt ihr eine Erklärung, wenn sie euch einfällt, warum hat Gott das so in Symbolik versteckt, so die eigentliche Botschaft, die Aussage dessen, was eigentlich so dahinter ist, ist ja versteckt, es ist kodiert, ja, warum ist das so, wer weiß es? Hannah weiß es, nicht vorsagen, Hannah, wer weiß es? Wer kann sich daran erinnern? Ich habe schon mindestens zweimal oder dreimal gepredigt. Daniel? Okay, wenn sich keiner meldet, ich zähle von 3 rückwärts. Wenn sich keiner meldet, kommt die Auflösung. 3, 2, immer noch nur Hannah. 1. Okay, ich sag's euch. Ich sag's euch. Gott hatte einen Plan, die Menschheit zu erlösen. Amen. Und das war von Anfang an. Nach dem Sündenfall hat er sofort bekannt gegeben, dass er uns erlösen wird. Das könnt ihr ja nachvollziehen. Und der Teufel war ja total wütend und er war ja total sauer und er war total böse und aggressiv. Und er hatte nur ein Ziel, Jesus vernichten. Weil er gedacht hat, wenn er Jesus vernichtet, ja, dann ist es aus mit der Erlösung der Menschheit. Er hat gedacht, wenn er Jesus am Kreuz sterben lässt, dann ist es vorbei mit der geplanten Erlösung. Und dabei hat er aber genau das Gegenteil getan. Christus unschuldig am Kreuz sterben zu lassen, war der Schlüssel, war die Voraussetzung für die Erlösung der Menschheit. Und das wurde im Alten Testament kodiert, symbolisiert, versteckt, sozusagen von Gott dargestellt. Damit, wenn es erfüllt ist, wir rückblickend erkennen können, was da eigentlich gemeint ist. Die ganze Symbolik im Alten Testament bezieht sich auf Christus, auf sein Leiden, auf sein Tod, seine Auferstehung, sein Wirken auf der Erde. Erstaunlich, wie viel. Und der Teufel, der war so wütend und so voller Hass und so blind, wenn er gewusst hätte, was die Symbolik bedeutet. Der hätte alles getan, nur nicht Jesus ans Kreuz gebracht. Und dann hätte es keine Erlösung gegeben. Ich glaube, das ist der wichtigste Grund, warum im Alten Testament die Botschaften kodiert sind. Und da war die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes. Wir reden vom vergossenen Blut, dass wir hinzutreten können vor dem Thron der Gnade. Und der Vorhang ist zerrissen, lesen wir. So, es bezieht sich aufs Alte Testament. Da war das nicht so, dass jeder hingehen konnte in die Gegenwart Gottes. Wisst ihr, jeder von uns durch das Blut Christi hat das Recht, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und Gott freut sich, wenn wir alles beiseite legen und stehen und liegen lassen und in seine Gegenwart gehen. Im Alten Bund war es anders. Da gab es die Stiftshütte, da gab es diesen hohen Priester und der durfte ein einziges Mal ins Allerheiligste gehen. Und wenn er ins Allerheiligste gegangen ist, er hatte so ein Kleid mit Glöckchen so unten drunter. Die haben da so vor sich hin gebimmelt und gebammelt und dann hat er noch ein Seil um seinen Fuß gebunden. Ja, weil die Herrlichkeit Gottes so gewaltig ist, ja, und damals, also die Sünden nur zugedeckt werden konnten mit dem Blut, sie konnten nicht weggenommen werden, sie konnten nur vor Gottes Augen sozusagen zugedeckt. Deswegen konnten die Menschen nicht in der Herrlichkeit Gottes bestehen, so wie nach dem Tod Christi am Kreuz. Und dieser hohe Priester, der ging da hinein mit dem Glocken und da waren Leute draußen, auch andere Priester, die dann hingehört haben. Solange alles gebimmelt hat da unten, war er am Leben, war alles gut. Ja, haben sie nichts mehr gehört, musste sie vielleicht am Seil ihn wieder rausziehen, was er an den Füßen gebunden hatte, weil es konnte sein, dass ihn die Herrlichkeit Gottes zu Tode erschlagen hat. Ja, das konnte passieren, das war ein anderes Verhältnis, Mensch, Sünde, Gott, wie es im Neuen Bund ist. Und das ist total interessant, wie das so beschrieben ist. Das ist sowieso sehr heiß und sehr interessant zu lesen, was da so alles gewesen ist, um das auf heute zu übertragen und zu sehen, wie viel schöner es ist, dass wir heute einfach in die Gegenwart Gottes gehen, wenn wir möchten, ja, und dass Gott immer auf uns wartet und so. So, da heißt es, der Hohepriester nehme von dem Blut des Jungstiers, was da also geopfert wurde, und sprenge mit seinem Finger auf die Vorderseite des Deckels gegen Osten. Und vor den Deckel soll er von dem Blut 7-mal sprengen mit seinem Finger. Der Hohepriester sollte auf dem Deckel, ja, auf die Lade, 7-mal das Blut sprengen und das gegen Osten. Ja, eine versteckte Symbolik Osten, wer weiß es, warum gegen Osten? Michaela, du müsstest das wissen. Ich soll die anderen, ja. Also Michaela und Hanna sind ausgeschlossen. Ja. Wer schon mal in Israel war? Wer war schon mal in Israel? Wer hat schon mal so eine Holy Land Tour da gemacht? Die meisten nicht. Ich kann es euch echt empfehlen hier. Golgatha, wo das Kreuz stand, ist östlich von Jerusalem und Osten ist immer ein Hinweis auf das Kreuz. Ja. So das Blut vergießen am Kreuz, das Blut gegen den Deckel bei der Lade gegen Osten. Und vor dem Deckel soll er mit dem Blute 7-mal mit seinem Finger sprengen. 7-mal bezieht sich auf das, was Jesus getan hat. Als junger Christ hörte ich mal eine Botschaft, dass Jesus 7-mal sein Blut vergossen hat, und ich war total beeindruckt, weil es war immer so, ja, Jesus ging ans Kreuz und hat sein Blut vergossen, und das wurde jedes Mal, wenn Abendmahl gefeiert wurde, wurde das nochmal erwähnt, und jedes Mal, wenn eine Predigt darüber war, über das Kreuz, wurde das erwähnt. Übrigens, Predigten übers Kreuz werden kaum noch gehalten, merkt ihr das? Guckt euch mal im Internet und in den Gemeinden an, wie viel wird über das Blut Christi, über Heiligung, über das Kreuz gesprochen? Gar nicht. Entweder es wird gesprochen, um die Leute zu erpressen, so die ganz religiösen Hardliner, die Gesetzlichen, immer nur Buße, Kreuze und Kreuz und Buße, und die verderben einem echt das Leben mit diesem ganzen Druck, den sie da ausüben. Oder aber, das wird gar nicht mehr erwähnt und es sind immer noch die Themen Prophetie und Seele betütern und Wohlstand und Reichtum und wer hat den frischesten Pups und was weiß ich was, alles so, alles so Themen, die einfach nicht mehr so wie es mal war. Und das ist total wichtig, dass auch mal über das Kreuz wieder gepredigt wird. Also, 7-mal sein Blut vergossen, und die Bibel lehrt uns, weshalb und wie. Wenn wir so die einzelnen Stationen sehen, Jesus betete im Garten Gethsemane und er schwitzte Blut von seiner Stirn. Ja. Er schwitzte Blut von seiner Stirn. Er war im Todeskampf. Das war der Moment, meine persönliche Offenbarung, der Moment, wo Jesus den Tod überwunden hat, ist nicht am Kreuz, ja, sondern schon vorher, als er gebetet hat. Ja. Die Kraft gegen den Tod und die Kraft gegen die Finsternis und all das in dem Kampf, wo Jesus sagt, wenn der Kelch an mir vorübergehen kann, Herr, aber dein Wille geschehe, lass den Kelch an mir vorübergehen. Er betet, er ist alleine, er ist verlassen. Die anderen waren schlaftrunken, sie waren müde. Er hätte sich Gebetsunterstützung erhofft in der finstersten Stunde, aber da war keiner, nicht einer, der auch nur eine Stunde Gebet investieren konnte, um Jesus zu unterstützen. Sie waren total vor Müdigkeit erschlagen. Ich glaube sogar, dass es eine finstere, übernatürliche Müdigkeit gewesen sein muss. Ja? Sonst hätten sie in so einer Situation Jesus nicht alleine gelassen. Ja? Und er sagt, dann konntet ihr nicht eine Stunde mit mir beten. Jesus vergießt also sein Blut von seiner Stirn, ja, besiegt die Todesängste, besiegt die negativen Gedanken, deswegen Symbolik Stirn, Blut vergießen. Ja, so die Dornkrone als zweites, die ihm aufgesteckt wurde von den Soldaten, nachdem er verhaftet wurde. Ich weiß nicht, ob ihr diese Pflanzen schon mal gesehen habt, aber das sind Dornen, die sind so lang wie Nägel. Ja, und manche Dornen haben auch noch Gift in ihrer Spitze. Und das wurde Jesus aufgedrückt. Gift in der Bibel ist immer die Kraft des Feindes, die Kraft des Bösen. Wird immer mit Gift dargestellt. Deswegen heißt es, wenn ihr auf Schlangen und Skorpione tretet, wird euch nichts passieren. So im Natürlichen ist das sehr gefährlich, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ich komme aus so einem Land, aus so einer Gegend, und ich weiß, wovon ich rede. Da hat man regelmäßig mal Tote, die gestorben sind, weil sie von Skorpionen oder Schlangen gestochen bzw. gebissen wurden. Ja. Also diese Dornenkrone, ja, über sein Haupt, auch für seine Gedanken, dann lesen wir im Jesaja 50, Vers 6, dass Jesus der Bart herausgerissen wurde. Du musst dir mal vorstellen, Jesus, dem wurde der Bart herausgerissen, also Foltermethoden, die man sich nicht vorstellen kann, die echt übel sind. Und so hängt Jesus mit einem völlig entstellten Gesicht am Kreuz. Ja. Und da ist keine Schönheit an ihm zu finden, sagt die Bibel. Er wurde zur Sünde, und er, Christus am Kreuz, sein Erscheinungsbild allein, hat gezeigt, wie hässlich die Sünde ist und die Konsequenzen von Sünde sind. Das war eine echte Herausforderung. Dann wurde er ausgepeitscht. Ja. Auch darüber hatte ich mal eine Offenbarung. Ja. Ich konnte es bildlich sehen, wie Jesus ausgepeitscht wurde. Und wie der Teufel, wir kennen das von der Passion Christi, dabei stand und sich darüber gefreut hat. Und die Dämonen, diese dämonisch besessenen Soldaten, die ausgeholt haben und so viel Kraft in jedem einzelnen Schlag hineingepackt haben, wie sie nur konnten. Ja. Mit jedem einzelnen Schlag, wo Jesus geschlagen wurde, hat sich der Teufel gefreut, aber was er nicht wusste ist, mit jedem einzelnen Schlag hat Jesus Heilung für uns erwirkt, für jede einzelne Krankheit. So jedes Mal, wenn der Soldat ausgeholt hat und draufgehalten hat, voller Kraft, und die Dämonen sich gefreut haben, jedes Mal konntest du in der unsichtbaren Welt bei Gott, ja, in seinem Bereich, wo die Dämonen nicht hinsehen konnten, hören, geheilt. Jedes Mal, wenn ausgeholt wurde, Krebs geheilt. Ja, alle möglichen Brüche, die unheilbar sind, geheilt. Alle möglichen Infektionen, Krankheiten, geheilt. Ja, was auch immer, Allergien, geheilt. Ja. Neurodermitis, geheilt. Asthma, geheilt, geheilt, geheilt. Mit jedem Schlag, geheilt. Ja. Und da passierte etwas in der unsichtbaren Welt. Und dann hat man Jesus die Hände durchbohrt. Und es floss Blut aus seinen Händen. Ja. Und ich glaube, dass das auch kein Zufall ist. Gott möchte, dass uns alles gelingt. Sieh mal hier, Psalm 1. Ja. Was du anfäst, soll gut werden. Was du tust, soll gut werden. Ja. Und Jesus hat sein Blut durch die Hände vergossen, damit du gesegnete Hände hast. Ja. Damit, wie sagt man so im Volkstümlichen, was der anfasst, das wird zu Gold. Ja. Ihr wisst ja, es ist ja kein Geheimnis, dass ich unterschiedliche Begabungen habe und die liegen alle außerhalb des Technischen und Handwerklichen. Ja, da ist die Not oftmals so groß, da hilft mir nur noch Beten und Dieter. Da hilft nur noch Beten und Dieter. So, was, er hat wieder Begabung, der packt das an und das funktioniert alles, ja. Und ich habe immer keine Ahnung, wie er es gemacht hat, Hauptsache es geht wieder. Ja. Und so, oftmals ist es so, dass ich da stehe und ich kann halt mal nicht Dieter anrufen, ja. Und dann stehe ich da und ich kann es wirklich nicht. Da, technische Probleme, Michaela gibt mir das Handy, ja, seit 3 Wochen kommen da keine E-Mails rein, keine E-Mails raus. Sie ist mittlerweile auch selber oft unterwegs und braucht es. So, und dann habe ich gedacht, okay, gib mal her, ich gucke mir das an, es geht wieder. Ja, was hast du gemacht? Keine Ahnung, aber es geht wieder. Ja. Oder Michels Handy, genau das Gleiche, es geht wieder. Es ist nicht so, dass ich jetzt voll der Freak bin, der sich auskennt und weiß, wo ich hingucken muss und werkeln muss und so, aber es funktioniert. Ja. Es funktioniert. Gott segnet unsere Hände Arbeit, die Arbeit, die du verrichtest für deinen Chef, für deinen Auftraggeber. Ja, Gott befähigt dich, weil es ein gutes Zeugnis ist. Es ist für Jesus ein gutes Zeugnis, wenn ein Christ in seiner Firma seine Arbeit gut tut. Ja, und du hörst oftmals von Arbeitgebern, die nicht bekehrt sind, warum auch immer nicht bekehrt, weil sie noch davor sind oder weit weg davon sind. Du hörst immer, das und das ist ein gläubiger Christ. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte und ich erzähle von Jesus, dann sagen sie, ich habe einen in meiner Firma und der zeichnet sich dadurch aus, das. Und dann kommen richtig positive Zeugnisse, ja, von Christen, die mit dem Herrn leben und die wirklich ein Vorbild sind. So, Jesus wurden die Füße durchbohrt, das Blut Christi wurde vergossen durch die Füße Jesu Christi und das hat mit unserem Wandel zu tun. Ja. Damit meine ich sowohl unser Wandel, unsere Entscheidungen, unsere Wege, die wir gehen, Biografie und geistlich und so weiter. Ich meine aber auch das ganz Typische, ganz Praktische. Ich kann nicht mehr zählen, wie viele Unfälle in den letzten Jahren auf den Autobahnen waren, wo ich unterwegs war. Ja. Es gab Zeiten, da bin ich im Jahr 100.000 Kilometer gefahren. Ja. Jetzt ist es etwas weniger, weil ich halt öfter in der gleichen Gemeindepredige, aber unzählige Kilometer im Sommer, im Herbst, im Winter, im Frühling und wieder im Sommer und so weiter und so weiter. Und ich habe gesehen, wie es ist, wenn so ein Leichenwagen vorbeifährt und dann die Särge, dann die Todesopfer da abtransportiert werden. Ich habe vor, wann war das, 1,5, 2 Jahren erlebt, wie ein Lastwagen seinen Anhängsel hinten verloren hat und das Führerhäuschen wie so ein Tennisball von der Gegenfahrbahn an so einer Baustelle, da war keine Leitplanke, das war nur so eine schmale, unten, ihr kennt diese leichten Abgrenzungen, diese Pseudoplanken. Das Ding pfeffert mir entgegen und ich kann in letzter Sekunde ausweichen und da fliegen mir CDs und alles, was er im Führerhaus hatte, Bücher und keine Ahnung, fliegt alles so raus aus dem Auto. Und ich bin vorbeigefahren, nicht ein Kratzer. Ja. Das ist total der Schutz des Blutes Christi. Ja. Und ich sage euch eins, ich habe Christen erlebt, die sagen, ja, hast du dich unter das Blut gestellt? Stellst du dich, wenn du losfährst, unter das Blut? Soll ich dir mal was sagen? Ich mache das nur in seltenen Fällen. Ja. Wenn ich den Impuls habe, ich stelle mich unter das Blut Christi, dann mache ich das. Aber dann ist es eine Proklamation, es ist eine Deklaration, es ist in die unsichtbare Welt hinein zu bekennen, ihr könnt mir nichts tun, ich bin unter dem Blut Jesu Christi. Ja. wenn ich das nicht mache, bin ich trotzdem unter dem Blut Jesu Christi. Denn an dem Tag, wo ich mich für Jesus entschieden habe, wurde ich unter das Blut Christi gestellt. Und dieser Tatsache habe ich es zu verdanken, dass ich heute beschützt bin. Es ist reine Gnade Gottes. Rein statistisch gesehen hätte es mich schon längst treffen müssen. Ja? Rein statistisch gesehen hätte ich mindestens einen Unfall haben müssen. Ja? Und Gott hat mich total bewahrt. Ich bin so dem Herrn dankbar für Bewahrung. Ja? Wenn wir irgendwie im Leben wandeln, das Blut Christi schützt uns. Dann hat Jesus sein Blut vergossen, als ihm die Seite durchbohrt wurde. Ja? Da kam das erste Mal Blut und Wasser heraus. Blut, wie ich glaube, zur Erlösung, Wasser als Symbol für das Leben. Und so wie Eva aus der Seite Adams genommen wurde, als Rippe genommen wurde und dann zur Frau gestaltet wurde, ja, so wurde aus der Seite Jesu das Wasser, die Braut Christi, genommen, geboren, wiedergeboren. So 7-mal vergießt Jesus sein Blut. 7 Bedeutungen innerhalb der Bibel, warum Jesus sein Blut vergossen hat. Ich habe euch das auf diese Ebene erklärt und ich sage euch, was es auf der nächsten Ebene in der Bibel bedeutet. Erlöst durch Vergebung. Also wir haben die Erlösung dadurch, dass uns vergeben wurde. Mit der Vergebung haben wir die Erlösung und das ewige Leben. Lukas 5, 32 sagt Jesus, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Kolosser 1, 13 und 14 heißt es, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Erlösung durch Vergebung der Sünden in Jesus. Also Nummer 1, wir haben die Erlösung durch die Vergebung oder die Vergebung. Nummer 2, das Blut Christi wäscht uns rein. Hier geht es nicht darum, der Tag, an dem du dich bekehrt hast, hat der Herr dir vergeben, alles, was in deinem Leben bis dahin gewesen ist. Ja? Und dann von da an lebst du in der Heiligung. Das bedeutet, du wirst trotzdem noch in Sünde fallen und Schwierigkeiten haben. Aber der Herr wird dich immer wieder neu waschen, reinwaschen. Wir bekennen unsere Schuld, er reinigt uns und nimmt das weg, was nicht hineingehörte in unser Leben. Im 1. Johannes 1, 7 bis 9 heißt es, wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er macht uns rein von aller Sünde. Das Blut Christi, er macht uns rein von aller Sünde. Drittens, Jesus hat sein Blut vergossen, Kolosser 1, 21 und 22, auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart im bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Jetzt ist dieser Vers total wichtig. Ja? Es ist nicht nur, Gott hat uns vergeben und dadurch hat er uns die Erlösung geschenkt, sondern Gott geht noch einen Schritt weiter. Über die Vergebung hinaus kommt die Versöhnung. Du kannst jemanden vergeben, weil du sagst, ich bin Christ, ich muss vergeben. Aber versöhnen, ja, ist noch ein weiterer Schritt über die Vergebung hinaus und das ist viel intensiver und wie ich finde, viel schwerer. Und die Vergebung ist möglich, sonst hätte Gott nicht gesagt, vergibt, vergibt, vergibt. Die Versöhnung ist leider nicht immer möglich. Aber Gott hat mit uns versöhnt oder uns mit sich versöhnt, ja, und dann heißt es, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wann passiert das? Wann stellt Gott uns heilig, untadelig, makellos vor sein Angesicht? Später im Himmel? Kurz vor unserem Tod, wenn wir schon ganz weit durchgeheiligt wurden? Nach der Bekehrung. Sofort nach der Bekehrung, das ist die richtige Antwort. Nach der Bekehrung, mit anderen Worten, und das sprengt den Verstand. Das sprengt den Verstand und das zeigt die Größe und die Liebe Gottes. Du musst dir mal vorstellen, so während dein Ehemann oder deine Ehefrau völlig genervt rummeckert, ja, und du siehst sie als Meckertante oder Meckeronkel, ja, und bist total genervt, ja. Gott hat sich entschieden, nicht die Meckertante zu sehen, sondern die kostbare, heilige, makellose, tadellose, vollkommene Frau an deiner Seite. Oder Mann. Ein Mann, der vollkommen, nicht doof und blöd und stinkig und streitsüchtig, sondern hier steht's, heilig, untadelig, makellos. Ja. Was den Verstand hierbei sprengt, ist, dass die Realität, die Wahrnehmung dessen, was da nicht hingehört in dein Leben, sprich meckern und nörgeln und streiten und was weiß ich was, die Realität ist vor Augen, gleichzeitig ist die biblische Deklaration Gottes makellos und untadelig. Diese Kluft, ja, die können wir Menschen schlecht überbrücken, wir können sie schlecht ergreifen, ja, weil wir es nicht schaffen, den anderen immer so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Ja. Das gilt für Ehepartner, das gilt für Freunde, das gilt für Kinder, das gilt für Nachbarn, das gilt für alle. Ja. Gott hat sich festgelegt, jeden, der Ja zu Jesus und zum Blute Jesus sagt, jeden anzunehmen und so zu lieben und von sofort auf sofort nach der Bekehrung als vollkommen anzusehen. Wenn uns das gelingt, mindestens mal die eigenen Familienmitglieder so zu sehen, das ist schon viel wert. Wenn uns das gelingt, die Freunde und die Geschwister in der Gemeinde, die Blut erkauft sind, so zu sehen, wie Gott sie sieht, das ist viel wert. Es würde unsere Gemeinde, Christi Leib, es würde so eine Revolution hervorbringen, wenn uns nur das gelingen könnte, was Gott hier gelingt, nämlich das Gute zu sehen, die Stärken zu sehen, das Positive zu sehen, makellos, untadelig, heilig. Und wenn wir etwas sehen, was da nicht hingehört, dann legen wir nicht unser Fokus darauf, sondern sagen uns, Gnade ihm oder ihr, Gnade ihm Gott, wie er mir gnädig sein soll. Möge der Herr mit ihm so umgehen, wie ich es für mich selber in meiner Schwachheit, Fehltritten, Sünden, Verfehlungen, es brauche, dass der Herr mit mir umgeht. Das revolutioniert, wenn wir verstehen, wie Gott sieht und während wir von Gott das abgucken. Das bereichert die Familie, die Ehe, die Gemeinde, das bereichert. Das ist fantastisch. Es sprengt den Kopf. Aber es ist Wahrheit. Es ist fantastisch. Es ist lebendig. Gottes Wort ist lebendig. Und es ist wahr, wenn er sagt, euch heilig, untadelig, makellos vor seinem Angesicht stelle. Es ist bereits geschehen. Es ist nicht für die Zukunft im Himmel, wo Sünde sowieso nicht existiert. Es ist bereits geschehen am Tag deiner Vergebung, am Tag, wo du Jesus angenommen hast. Und das ist etwas, was ich echt so schade finde. Das ist biblische Wahrheit. Jemand nimmt Jesus an, ist gerettet, lässt sich taufen und bekennt seinen Glauben vor der unsichtbaren Welt und vor den Menschen, ja, steht untadelig und makellos vor Gott da und Institution, Kirche, ja, hat das so verdreht und verkorkst. Danke, vielen Dank. Regina ist heute nicht da. Die Leute sind unterwegs, das wollte ich gerade sagen, hier mit Konfirmation, ja, Konfirmation als Event, ja, Konfirmation als, ja, hier in der Kirche, da besucht man so einen Kurs da und dann geht man da hin und wird konfirmiert und dann müssen die Leute in Stress fallen und müssen irgendwie groß feiern und viel Geld ausgeben und was weiß ich was, aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Konfirmation ist ein kirchliches etwas, ein gesellschaftlich, kulturelles, institutionelles, kirchliches Vorgehen, Abhandlung, sonst was. Das hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel sagt. Jemand glaubt an Jesus, bekennt seinen Glauben, wird deswegen öffentlich getauft, ja, und aufgrund dieses Glaubensbekenntnisses ist derjenige Kind Gottes, reingewaschen, tadelig, vollkommen und so weiter gemacht. Die Geschenke kann er meinetwegen trotzdem haben und der Kuchen kann gern trotzdem gebacken und gegessen werden. Ja, aber nur die Konfirmation als Event zu feiern und das hier im Leben nicht ergriffen zu haben, ist eigentlich Betrug. Das ist eigentlich Betrug. Ja. Am Worte Gottes genau gemessen ist es Betrug. Denn hier wird etwas Heiliges, Geistliches genommen, ja, die Deklaration, der Glaube an Christus, ja, das persönliche Glaubensbekenntnis an Jesus Christus, sein Tod und seine Auferstehung, ja, die Taufe als Bekenntnis, das wird alles ausgeklammert und dann dreht man sich das so zurecht, als Kind wurdest du getauft, ja, was eigentlich ein Glaubensbekenntnis ist, einesjenigen, der glaubt. Als Kind wurdest du getauft, damit du später in der Konfirmation sagst, ja, die Taufe, die war zum Glaubensbekenntnis, ich bin katholisch, evangelisch, keine Ahnung, politisch. Ich weiß, man darf sowas ja nicht mehr predigen heute, dann ist man ja schon voll doof und spaltet wieder die ganze Christenheit, wenn man sowas sagt, aber tut mir leid, es gibt Dinge, über die kann man nicht diskutieren. Ja? Man kann nicht darüber diskutieren, dass die Taufe nicht ein Säuglingszwangsbesprengeln ist, wie Michaela mal sagt, ohne dass derjenige weiß, worum es geht. Ja? Das Baby-Ding versteht ja überhaupt gar nichts, das kleine süße Schnuckelding da versteht gar nichts und wird dann einfach getauft, ungefragt. Das ist nicht die Bibel, das ist Praxis. Und mir, dann wird erklärt, ja, Cornelius, dem wurde gesagt, du bist gläubig und du und dein ganzes Haus sollt gerettet werden, deswegen muss auch das Baby besprenkelt werden. Das stimmt nicht. Ja, du und dein Haus soll gerettet werden, bedeutet, dass das Baby irgendwann mal kapiert, worum es geht und ja zu Jesus sagt und sich dann taufen lässt, aufgrund seines Glaubensbekenntnisses, ja, und dann gehört er als gerettetes Wesen, möchte ich sagen, als Kind Gottes, ja, in die Familie der Heiligen, ja, und das komplett aus eigenem Willen, eigener Erkenntnis, eigenem Glaubensbekenntnis. Wie schön wäre es, wenn die Kirchen hier mal eine Reformation erleben, ja. Weil die Konfirmationen, die finden statt und die Gemeinden sind dann immer halb leer, weil alle gerade am Kuchen backen und am Stressen sind. Ja? Und man steht dann da und denkt sich, oh weia, wo sind die Leute heute? Ach ja, ist ja wieder Konfirmationszeit. Ja? Nichts gegen Feiern und Kuchen essen und trinken und Kaffee trinken und so, alles wunderschön. Aber lass doch echt die Wahrheit bleiben. Lass doch das Echte beim Echten und das Falsche beim Falschen bleiben. Und echt ist, wie schon erklärt, wer gläubig ist, wer an Jesus glaubt und sich dann taufen lässt, ja, das ist was ganz anderes als das, was hier praktiziert wird. Und wenn es hunderte von Erklärungsversuchen gibt, warum es trotzdem richtig sein soll, es falsch zu machen. Ja. Ich habe wirklich viele Kontakte durch meinen Reisedienst zu unterschiedlichen Pfarrern, die ich sehr schätze, die ich sehr liebe, ja. Und diese Pfarrer sind gläubig. Es gibt auch ungläubige Pfarrer, das muss man sagen. Es gibt ungläubige, sie haben Theologie studiert und dann erzählen sie den Leuten etwas, woran sie selber nicht glauben. Ja? Das ist eine Katastrophe. Wie kann dann eine christliche Kirche überleben? Ich hörte neulich von einem Pfarrer, nicht weit weg von hier, der aus den Hadithen vorgelesen hat von den Moslems und gesagt hat, das ist ja wie bei uns. Ja? Und wir haben mit denen Fußball gespielt und die waren alle ganz nett. Und Gott sei es gedankt, da war ein ganz schlauer Professor, ja, der sich dann dahingestellt hat und gesagt hat, hey, wussten Sie eigentlich, dass der, mit dem Sie da Fußball gespielt haben, dass der vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Ja, wussten Sie eigentlich? Und dann hat er gesagt, es geht ja immer um Toleranz und dies und Dialog und so. Und dann hat er ihn gefragt, führen Sie dann auch die Dialoge mit den Pietisten und mit den Charismatikern oder beschränkt sich Ihre Kirche nur auf Dialog mit den Moslems? Schlagfertig, echt gut, hat mir total gefallen. Vor 15 Jahren, als ich angefangen habe mit Islamvorträgen, da war sowas nicht denkbar. Die Leute hatten überhaupt keine Ahnung. Aber jetzt haben wir echt gebildete, schlaue Menschen, die auch eine Meinung äußern, die informiert sind, denen du als Pfarrer nicht so daherkommen kannst und so als Dummchen verkaufen kannst und sagen kannst, hier, guck mal, das ist ja wie bei uns. Fast das Gleiche. Mensch, Jesus, warum bist du ans Kreuz gegangen? Das hättest du dir doch sparen können. Wir haben doch hier auch eine Alternative, Mensch. So, Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Jesus leidet, vergießt sein Blut auf dem Weg zum Kreuz. Er wird entstellt, er hängt am Kreuz. Er blutet auf brutale Weise, um dann zu hören, ach, eigentlich ist es auch für Babys und für Moslems und für Rechte und für Linke und für Orthodoxe und für Fortgeschrittene und für Anfänger. Es ist alles gleich. Geht nicht. Also die Pfarrer, von denen ich gesprochen habe, die echt wiedergeborene, liebevolle Leute sind, die sagen, dass das, was ich hier predige, was auch natürlich die Freikirche insgesamt predigen sollte, ja, das ist die Wahrheit. Und für sie ist das echt ein Kampf und eine Herausforderung gewesen, zu sagen, ich studiere Theologie, ich gehe in die Kirche. Und ihr Argument ist, und das kann ich auch nachvollziehen, ich denke anders drüber, Ich sage auch den Leuten, wie es richtig gehört, und erfülle aber ihren Wünschen, weil ich dafür angestellt bin, indem ich das trotzdem mache, mit den Baby-Zwangstaufen, ja, indem ich das trotzdem mache, weil ich die Leute auf anderer Ebene gewinnen will. Kann ich nachvollziehen. Also man nimmt in Kauf, das Falsche zu machen, man sagt aber deutlich, was das Richtige ist, und das finde ich eine hohe, wichtige Verantwortung, dass man den Eltern sagt, wir können diesen ganzen Zirkus hier machen, aber es hat nichts mit Erlösung zu tun, es hat nichts mit Glaubensbekenntnis gemäß der Bibel zu tun. Ja. Wenn man darauf hinweist und wenn man sich sagt, ich möchte in der Kirche die Leute noch erreichen. Wenn ich in normalen Kirchen predige, was sehr häufig schon vorgekommen ist, also normale Landeskirche, ich durfte sogar in katholischen Kirchen predigen, was ich eigentlich als Nichtgeweihter gar nicht durfte. Wenn ich in normalen Kirchen predige, habe ich interessanterweise, egal welche Predigt ich predige, am Ende kommen die Leute und sagen, wir haben hier noch nie so viel von Jesus gehört in der Kirche. Nimm 3, 4 Bibelstellen, wo Jesus vorkommt, was er gesagt hat oder getan hat, und schon hast du den Rahmen gesprengt, was die Statistik betrifft, der Bibelstellen über Jesus in der Kirche. Darf sich verbessern? Okay. Das Nächste versöhnt. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt und hat gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also nochmal, erlöst durch die Vergebung, reingewaschen, versöhnt. Nummer 4, geheiligt, ja, die Heiligung. Nach diesem Willen sind wir, Hebräer 10, Vers 10 und 12 bis 12, nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi, ein für alle Mal, endgültig durch, ja, geheiligt. Das hat zu tun mit dem vor seinem Angesicht makellos gestellt. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht den Dienst und bringt oftmals das gleiche Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. So dieses Bild des alttestamentlichen Priesters, der da kommt und Opfer bringt und Opfer bringt und Opfer bringt, Tag für Tag, jeden einzelnen Tag. Aber es bringt nicht die Vergebung, es nimmt nicht die Sünde weg, es kann sie nur zudecken, die Sünde bleibt bestehen. Ja, wenn du also eine Tischdecke über eine Tischdecke legst und die da drunter hat einen Fleck, dann bleibt dieser Fleck, egal wie viel Tischdecken, du kannst 100 Tischdecken auf die Tischdecke tun mit dem Fleck, der Fleck bleibt. Du siehst es nur nicht. So, dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun immer mehr zu Rechten Gottes. Ein Opfer. Dieses Tag für Tag bringt nichts, aber dieser eine, der sein Leben gegeben hat, Christus, dieses eine Opfer reicht aus, ein für alle Mal. Da muss nicht noch was dazu gebaut, erfunden und hinzugefügt werden. Gerechtfertigt. Das Nächste. Römer 5, 18. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben gehört. Rechtfertigung ist ein juristischer und geistlicher Begriff zugleich. Ja, du bist ungerecht von Natur aus. Die Sünde hat dich ungerecht gemacht. Du musst ganz schnell sein, Daniel, weil wir sind gleich soweit. Du wurdest aufgrund des vergossenen Blutes als gerecht gemacht, als gerecht dargestellt. Ja? Nicht mehr Unrecht, nicht mehr ungerecht, sondern gerecht gemacht. Ja? Rechtfertigung. Das ist das Geheimnis des neuen Bundes, das vergossene Blut Christi, das uns rechtfertigt, das uns gerecht macht, das die Ungerechtigkeit unserer Person vor Gottes Augen wegnimmt. Vollkommen gemacht. Hebräer 10, 14 bis 18. Denn mit dem einen Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das ist auch schwer zu verstehen, dass wieder so der Verstand, die Realität, das Wort Gottes, die Deklaration Gottes vollkommen gemacht. Also täglich werden wir daran erinnert, mehrmals, dass wir gar nicht vollkommen sind. Aber Gott hat uns vollkommen gemacht, als vollkommen vor seinen Augen dargestellt. Ja, das hebt nicht die Heiligung auf, ein Prozess der Veränderung, immer mehr Christus ähnlich zu werden. Es bleibt der Weg der Heiligung, dass wir sagen, ja, sind wir jetzt gerecht, deswegen können wir nicht mehr sündigen oder dürfen wir jetzt drauf lossündigen oder. Es bleibt alles in gesunden Maßen. Heiligung ist wichtig, Veränderung ist wichtig, dass Jesus mehr und mehr Gestalt in uns gewinnt, in dem, was wir denken, reden und tun. Es bleibt, es ist wichtig, aber schon jetzt sieht Gott uns als vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihr Herz geben und sie auch in ihrem Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Der Herr wird nicht mehr gedenkt. Menschenvergebung, Gottesvergebung. Ich werde das fortsetzen, da taucht dieser Vers nochmal auf, weil er wichtig ist, weil wir es verstehen müssen. Ich werde nicht mehr gedenken ihrer Sünden und Gesetzlosigkeiten. Ja. Wo aber Vergebung der Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Wenn die Sünde vergeben ist, weil Jesus schon sich geopfert hat, dann gibt es kein zusätzliches Opfer mehr. Oftmals wird von den Leuten verlangt, dass sie etwas tun müssen, zur Wiedergutmachung aus Strafe oder in irgendeiner anderen Weise. Das taucht dann später in einer anderen Predigt auf, Gottesvergebung, Menschenvergebung. Oftmals ist es so, dass die Leute denken, ja, Jesus hat dir die Schuld vergeben. Er hat sein Blut vergossen, hat dich reingewaschen. Er denkt nicht mehr an deine Sünden. Das ist alles biblische Wahrheit. Aber ich denke schon noch. Ja, ich denke noch an deine Sünden. Und ich finde, weil du das gemacht hast, okay, du hast dich entschuldigt, Gott hat dir vergeben, aber weil du das gemacht hast, finde ich, gehört jetzt mal, ein Jahr lang hast du alleine Küche und Klowischen in der Gemeinde, so. Einfach so. Ja, natürlich hat dir der Herr vergeben, aber ich meine, so ein bisschen Strafe schadet nicht. Es tut deinem Charakter ganz gut. Ja. Das ist ein Widerspruch. Vollkommen gemacht. Und siebtens, Jesus, unser Arzt. Und es, Lukas 6, 19, und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Jesaja 53, 4 und 5 hat es beschrieben, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist so gut, sich immer wieder bewusst zu machen, dass Jesus sein Blut vergossen hat, wozu er das getan hat. Jesus, der uns vollkommen gemacht hat, der uns makellos gerechtfertigt, geheiligt, geheilt, erlöst, reingewaschen, versöhnt. Es ist so gut, sich einfach immer wieder bewusst zu machen, was der Herr für uns getan hat. Immer wieder zu vergegenwärtigen, einfach aus Dankbarkeit, daran zu denken, nicht für selbstverständlich zu nehmen. Ich fand es so schrecklich, dass ein Mensch, der auch noch Christ war, dem habe ich gesagt, Jesus liebt dich und er hat sein Blut für dich vergossen. Ich fand es so schrecklich, dass er mir geantwortet hat, na und, ich habe ihn nicht drum gebeten. Also nicht zu verstehen oder zu glauben, dass Jesus sein Blut vergossen hat, ist ja schrecklich. Aber zu verstehen, zu glauben, für wahr zu halten und das mit diesem Satz zu kommentieren, ich habe ihn nicht darum gebeten, ist grausam. Welche arrogante, gottlose Haltung hat ein Mensch, wenn er so darüber nachdenkt? Deswegen, es ist uns nicht egal, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Es ist nicht eine abgelatschte, ausgeleierte, ausgelutschte Botschaft, die wir nicht mehr hören können. Wir nehmen jetzt bitte das Nächste. Es ist nicht so, dass wir sagen, ja Mensch, über Jesus reden wir doch jedes Mal beim Abendmahl und jedes Mal lesen wir doch aus der Bibel, dass er sein Blut vergossen hat. Mensch, das muss doch reichen. Ja. Es gibt Christen, die sind genervt, wenn man über das Blut Christi spricht. Das ist wirklich wahr. Viel zu viel über das Blut geredet. Ja. Wisst ihr was? Es ist der Teufel, es sind die Dämonen. Die können das nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn du Christus und Blut sagst, ja, kriegen die eine Krise. und du sagst, Christus hat sein Blut vergossen. Wann sagt er wieder was Prophetisches? Ja. Christus hat sein Blut vergossen zur Heilung. Meine Güte, ein prophetisches Wort, wer als nächstes im Lotto gewinnt, wäre doch viel reizvoller. Ja. Christus hat sein Blut vergossen. Schon wieder das Wort Blut. In einer Zeit, wo die ES die Leute köpft und das Blut so in Strömen fließt und in Afrika Kriege geführt werden und auf der ganzen Welt Menschen Blut vergießen, kommt der und spricht vom vergossenen Blut Christi. Das ist doch echt taktlos. Nein, Jesus hat sein Blut vergossen und ich werde nie aufhören, das zu predigen. Jesus hat sein Blut vergossen. Nochmal in alle Welt hineingesprochen, sichtbar und unsichtbar. Jesus hat sein Blut vergossen. Amen. Zu unserer Heilung. Amen. Und deswegen möchte ich, lass uns einfach ein Anbetungslied singen. In der Zeit schließt du einfach die Augen, stehst oder sitzt vor dem Herrn, so wie du möchtest. Und dankst ihm einfach für das Vergießen seines Blutes. Und wer krank ist und Heilung braucht, ich glaube und erlebe immer wieder, dass Jesus heilt, auch heute noch. Wer krank ist und Heilung braucht, denk dran, mit jedem einzelnen Schlag wurde ausgerufen, geheilt. Komm nach vorne und nimm es in Anspruch, ja, dass ich mit dir bete und dir die Hände auflege, wie die Bibel es sagt, und es wird besser mit dir werden, wie Gott es versprochen hat. Besserung bis zu 100% kann sehr schnell gehen, kann eine Zeit brauchen, aber Heilung ist im Blute Jesu. Heilung ist in dem Blute Jesu. Wenn du glaubst, dass Jesus sein Blut vergossen hat, um dir zu vergeben und dich zu erlösen, dann glaub, dass Heilung im Blute Jesu ist. Wer kann und will, lass uns jetzt aufstehen. Und es ist eine persönliche Zeit zwischen dir und dem Herrn. Du kannst auch gerne sitzen bleiben. Jeder, wie er es auf dem Herzen hat.